Ich meine, wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, mir den Heiligen Geist vor wie einen Geist, bis zu dem, was Sie jetzt gerade geschildert haben, haben ja auch Sie einen Prozess durchlaufen. Wie ist der zustande gekommen? Wie hat sich der bei Ihnen gezeigt?
Zwei schöne Fragen, die ich, glaube ich, unterscheiden würde, auch indem wir hier mit dem Thema sitzen. Also, wie der zustande gekommen ist, würde ich jetzt von heute aus beschreiben. Da hat der Heilige Geist sehr, sehr wirken müssen oder auch so führen. Ich denke manchmal, was hat er sich mühen müssen? Also mich von da, wo ich sozusagen war, bis er mich da irgendwie in diese, da wo ich jetzt sitze.
Herzlich willkommen zum Medienapostel, herzlich willkommen zur Logos Lounge, wenn der Glaube ins Gespräch kommt. Heute zu Gast bei Schwester Britta Müller-Schauenburg in der Congregatio Jesu in Nymphenburg. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Frau Mulach. Schön, dass Sie da sind.
Schwester Britta, wir sind ja hier in direkter Nähe zum Heiligen Geist. Wo befinden wir uns eigentlich jetzt hier genau?
Also das ist unsere Kirche von dem Nymphenburger Kloster. Das ist 1964 gebaut und wir haben hier bis im November des vergangenen Jahres mit einer großen Schwesterngemeinschaft gelebt. Und in dieser Kirche habe ich meinen Ewigprofess abgelegt und jeden Morgen gebetet. Also für mich ist das ein ganz geisterfüllter und sehr, sehr kostbarer, liebevoller Ort. Und wir sitzen jetzt hier tatsächlich in der Nähe des Heiligen Geistes.
Umso mehr freue ich mich, dass Sie das möglich gemacht haben, dass wir das Gespräch hier führen dürfen. Denn tatsächlich ist ja auch der Heilige Geist unser Thema. Und wie Sie ja auch im Vorgespräch, wie ich Ihnen das ja auch schon geschildert hatte, auch nochmal für die, die meinen Podcast noch nicht so lange kennen. Ich bin also Konvertitin. Ich bin vor 2 Jahren in die katholische Kirche eingetreten, nach einer Odyssee an Irrungen und Wirrungen. Habe aber relativ lange mich dann 12, 13 Jahre, mittlerweile vielleicht sogar 14 Jahre, mit dem katholischen Glauben auseinandergesetzt, versucht, mich dem katholischen Glauben zu nähern, bevor ich da vor 2 Jahren eingetreten bin. Und wenn man so von außen kommt wie ich, gibt es natürlich in der katholischen Kirche, im katholischen Glauben so ein paar Aspekte, ja, die sind nicht so ganz einfach vom Verständnis her. Und der Heilige Geist ist so ein Aspekt. Also, wenn ich das kurz ausführen darf, einfach zur Erläuterung, ich habe mich sehr viel mit dem Geist beschäftigt, also ich habe viel mit Geist und dem Verständnis von Geist in der Philosophie mich auseinandergesetzt, später dann über den Buddhismus, den Zen-Buddhismus, Ken Wilber kennengelernt und da ging es eigentlich um ein Verständnis des Geistes als, ja, das ist mehr ein Bewusstseinsfeld, also da ist das Verständnis, dass Geist etwas sehr Transzendentes und etwas sehr Transpersonales ist, also losgelöst von einer Person, über eine Person hinausgehend. Das ist mehr ein Bewusstseinsfeld, in das man eintauchen, in das man sich hineinentwickeln kann. Später bin ich dann über Paramahansa Yogananda, das ist ein vedantischer Mönch, und der hat eher das Empfinden, dass Geist etwas ist, was wir von innen heraus nach außen bringen dürfen. Also Geist ist etwas, was in uns wohnt, aber was wir durch einen lebenslangen Prozess hin in etwas Göttliches entwickeln können. Also wir können quasi Gott ähnlich werden, indem wir einen Prozess, einen Bewusstseinsprozess abwickeln. Und beide Aspekte haben mich schon auch tief geprägt. Also es waren Aspekte, wo ich in eine starke Tiefe zu mir selber gefunden habe, wo ich auch Themen in mir selber aufgelöst habe, sehr viel über mich selbst erfahren habe, aber eines Tages festgestellt habe, ich bin zwar in einer sehr großen Tiefe, aber da gibt's nur mich. Also da gab's kein Gegenüber, da war ich sehr alleine und sehr zurückgelassen, bis ich dann eine Erfahrung gemacht habe, dass mir auf einmal jemand begegnet ist, dass auf einmal jemand mich gerufen hat und eine Antwort wollte. Und anders kann ich es nicht beschreiben. So war dieser Prozess. Und der hat dann den Prozess eingeläutet zu sagen, okay, ich bin in dieser Tiefe nicht alleine, da ist jemand, der mir begegnet. Und im weiteren Verlauf habe ich für mich dann festgestellt, das war dann so der Beginn meiner Reise in den katholischen Glauben, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Und das war dann so der Beginn der Reise zu sagen, okay, der Heilige Geist scheint also kein Was zu sein, sondern scheint mehr ein Wer zu sein. Und nach meiner langen Ausführung gebe ich jetzt diese Frage an Sie direkt weiter. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich jetzt heute dazu bereit erklärt haben, dieses Thema gerade zu Pfingsten, Heiliger Geist, doch mit mir noch einmal von der anderen Seite zu beleuchten. Wer ist denn dieser Heilige Geist?
Wer ist der Heilige Geist? Also zuerst möchte ich sagen, dass das ja auch keine einfache Frage ist, wenn man jetzt nicht gerade eben konvertiert ist. Der Heilige Geist ist vielleicht von den drei göttlichen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, herausforderndsten zu beschreiben und zu fassen, obwohl er vielleicht die nächste und vertrauteste Person auf andere Weise auch ist. Ja. Also, dass Sie diesen Schritt gemacht haben vom Was zum Wer, Sie haben es jetzt gar nicht genau beschrieben, woran Sie gemerkt haben, dass das jemand ist. Das interessiert mich sehr, denn das ist ja wahrscheinlich schon mal wo man wirklich mit dem Christentum diesen Schritt zentral macht, ne, dass es wirklich eine Person ist. Vom Geist die Rede ist überall und in der Philosophie und in ganz vielen Stellen. Aber zu dieser göttlichen Person, die das Bekenntnis, das christliche Bekenntnis bekennt, wie haben Sie das gemerkt, dass es eine Person ist? Also ein Wer?
Weil es sehr greifbar war. Also es war etwas, was sich in mir gezeigt hat, von dem ich aber ganz klar definieren konnte, das bin nicht ich. Das ist so ein Gefühl gewesen, also Gefühl, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, das als Gefühl zu bezeichnen, weil es nicht wirklich eine Emotion ist, sondern es war mehr ein Wahrnehmen. Also es war das Wahrnehmen einer inneren Gewissheit, die ich da in mir gespürt habe. Und das war greifbar, das war sehr greifbar, das war in meinem Fall auch sehr klar, also sehr klar und eindeutig. Ich wusste sofort, wer da zu mir spricht, ohne dass ich das vom Kopf her hätte wissen können, weil ich damals nicht auf dem christlichen Weg war. Aber ich wusste, dass das etwas ist, was sich wie Führung anfühlt. Das war wie eine innere Gewissheit, das war ein inneres Bewusstsein und das war ganz anders als all das, was ich vorher mit Geist und Bewusstsein in Verbindung gebracht habe. Und diese Führung ist etwas, ja, wie soll ich sagen, das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber so habe ich es wahrgenommen. Das ist wie ein Muskel, den man trainiert. Also man kann dieses Wahrnehmen der geistigen Führung des Heiligen Geistes, ich glaube schon, dass man sich dem zuwenden kann. Also es ist immer noch eine Frage, inwieweit natürlich dann der Heilige Geist als Gnade sich einem zeigt und einem nähert. Aber ich glaube, die Bereitschaft, sich dafür zu öffnen, die war, glaube ich, da. Und es war ein Moment, wo das dann auch so geschehen ist. Und ich wusste es einfach. Es ist eher ein Gefühl gewesen von einer inneren Gewissheit. Und in meinem Fall war es kein Flüstern, war es auch keine weiße Taube, sondern es war wirklich, ich sage jetzt mal, ein Feuer, das entbrannt ist. Das war also sofort, ich würde das jetzt auch mit dem Wort wie Leidenschaft, also es war eine Begeisterung, es war etwas da, was ich auch nicht einfach ignorieren konnte. Also ich wusste sofort in dem Moment, wo mir das jetzt, sage ich mal, widerfahren ist, ich wusste auch sofort, dass das jetzt etwas Bleibendes ist. Das war, da ist was, das hat alles verändert. Wenn man jetzt den Heiligen Geist, natürlich war es dann so, bei dieser Erfahrung ist es nicht geblieben, weil ich bin auch ein Kopfmensch. So, das heißt, ich wollte dann ja schon auch verstehen, was passiert da, wieso fühle ich mich jetzt zu diesem katholischen Glauben hingezogen, warum fühle ich mich da angesprochen und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und es ist schon erstaunlich, dass der Heilige Geist einem natürlich in völlig verschiedenen Symbolformen erscheint. Also am Anfang begegnet er einem ja eher als Flüstern, auch als Schöpfergeist. Also der Geist Gottes ist bei der Schöpfung der Welt dabei. Später sieht man ihn dann ja mal als Flüstern, als Atem, als Feuer, als Taube. Wie kann man diese ganzen Vielseitigkeiten des Heiligen Geistes verstehen?
Also für mich ist er vor allem der Tröstergeist, der Trost, der gesendet wird, auch der Jesus dann von Jesus versprochen wird, der ein leises Flüstern ist oder eben auch vor allem als Stimme. Deswegen hat mich so interessiert, wie Sie gesagt haben, Sie haben es irgendwie gemerkt, dass es ein Wehr ist. Und Stimme ist für mich jedenfalls stark verbunden mit Person. Jemand, der was zu sagen hat, der mir was sagt.
Aber wie kann man jemandem erklären, dass der Heilige Geist eine Person ist? Sie sagten vorher so, er ist erklären. Die dritte Person. Erste Person ist Gott Vater, zweite Person ist Jesus Christus, dritte Person ist der Heilige Geist. Wie kommt dieses Verständnis?
Ich habe das gelernt von der Kirche, muss ich zugeben. Also ich habe, dass der Heilige Geist eine Person ist, muss ich zugeben, habe ich gelernt oder empfangen aus der Lehre der Kirche. Mhm. So einfach das vielleicht erstmal klingt, aber das ist sicher nicht etwas, worauf ich als allererstes selbst gekommen wäre. Deswegen hat mich das so interessiert, sondern ich kenne das irgendwie als Trost, irgendwie in den Wirkungen, als Feuer, als Trost, als innere Sicherheit oder auch als das Gegenteil, als innere Frage, die so aufgeht, als Horizont, als Stille, als in unserer Tradition unterscheiden wir die Geister, also den Heiligen Geist so zu, diese stille Stimme, die mich führt, die mich durchs Leben führt, die auch ganz irgendwie unüberraschende Wege führt jedenfalls. Nicht unbedingt die menschlich gesehen, diese linearen, ne, Wege führt. Also so diese Stimme und dieses heilsame, sanfte, tröstende, von Gott herkommende. Aber zu all dem könnte ich ja auch noch in der menschlichen Sprache gesehen was sagen. So wie ich sage, das Feuer, das Wasser, das Leben. Alles Begriffe, mit denen wir den Heiligen Geist auch beschreiben tatsächlich. Und die eben irgendwie neutral sind in unserer, jedenfalls in der deutschen Sprache. Also nicht ein Wehr. Und dass ich das als Person erleben darf, soll, das habe ich aus der Lehre der Kirche, wie so eine Art der Vorschlag, beziehungsweise eben, das ist der Glaube, auf den ich zugehen kann, nachdem ich ihn dann kenne. Und das war für mich eigentlich eine stark auch von außen angeregte Sache. Und ich finde das spannend, weil diese starke Person, also dass wir wirklich alles irgendwie durch dieses Personsein, irgendwie durch Jesus Christus, durch dieses Bild, Gott ist Mensch geworden, die alle drei göttlichen Personen als Personen zu versuchen zu beschreiben, ich glaube, das ist schon etwas sehr, vielleicht noch Spezifisches fürs Christentum. Nicht in Konfessionen unterschieden, ne? Das ist das, was alle gemeinsam haben. Und dass wir sogar noch den Geist versuchen oder auch wirklich empfinden als Person zu begreifen. Also dass die Person, die einzelne Person wirklich das Zentrum dieses ganzen Glaubens ist oder die drei Personen in ihrer Liebe, die der Geist ist.
Wenn man dann den Heiligen Geist im Glaubensbekenntnis beschreibt als ich glaube an den Heiligen Geist, was würden Sie denn dann konkret jemandem sagen, der von außen sich nähert? An was glaubt man denn dann? Am Heiligen Geist, im Heiligen Geist. Also das ist ja nur ein Satz, ich glaube an den Heiligen Geist, aber was umfasst der alles?
Ja, genau, man kann jetzt viel aufzählen. Ich fange gleich auch damit an, aber ich möchte vielleicht als Anekdote aus meiner eigenen Kindheit sagen, für mich war das auch erstmal Platzhalter. Ich glaube an den Heiligen Geist. Also ich habe im Religionsunterricht habe ich gelernt zu beten und dann habe ich irgendwie begriffen, da gibt es drei und dann habe ich versucht, das abends unter der Bettdecke zu verteilen, gerecht Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das habe ich auch schon mal irgendwo erzählt. Also irgendwie, Geist konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe mir tatsächlich wie ein Gespenst vorgestellt, so einen weißen Kuhkopf mit Hörnern. Also fast ein bisschen wie
ein bisschen
ganz andere Religion.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Genau, also irgendwie
keltisch mehr.
Ja, irgendwie sowas. Und trotzdem habe ich dann versucht, eben zu reden. Ne? Man versucht, wie entsteht ein Gespräch? Ich kenne jemanden nicht, ich verstehe vielleicht jemanden nicht. Aber trotzdem zu hören und zu reden. Also so an meiner eigenen Kindheit war da auch echt unklar und so fing das an. Also wenn jetzt jemand von außen kommt und ich als mehr Erfahrung, wie kann ich da drauf zugehen, würde ich sagen, das kann eigentlich, nur das Zugehen an sich ist schon mal das, für, aus meiner Erfahrung das Wesentliche, dass ich irgendwie Ausschau halte nach jemandem und diese Lebenskraft, die ich verspüre, die vielleicht auch oder immer, das ist irgendwie das, was wir da manchmal in der Kirchengeschichte auch umkämpft haben, ist dann nun außerhalb der Kirche auch unterwegs oder vor Christus schon gewesen oder wie ist das eigentlich? Gibt es ihn jetzt nur in der Kirche? Ne? Das sind ja auch wirklich, aber der eben auch vermittelt ist im Zwischenmenschlichen und in der Gemeinschaft der Glaubenden und da auch wesentlich hingehört. Also diese Herausforderung, darauf zuzugehen, das ist eigentlich schon mal das Wesentliche. Und da die Ohren zu groß zu machen. Und dann erkennt man ihn doch stark, wenn es lebendig wird. Also wenn Leben gespürt werden kann. Wenn ich spüre, jetzt werde ich lebendig oder die andere Person wird lebendig oder es wird zwischen uns lebendig, menschliche Person. Also das ist für mich, glaube ich, ein wesentliches Erkennungszeichen. Und irgendwie auch der Humor. Also wenn ich so ein bisschen dieses was da aufgeht, ne, bei Humor, also ich habe einen kleinen Abstand zu mir selbst, Abstand in Anführungszeichen, die Sache ein bisschen auch von einer anderen Seite aus sehen, ich kann auch über mich selbst schmunzeln und über andere oder, ja, aber gerade auch über mich selbst und diese Weite, die dann aufgeht, also Leben und Weite. Und das ist jetzt, ich meine das nicht als Gegensatz zu Tod oder Sterben, das ist für mich ganz wichtiger Teil des Lebens auch, aber eben irgendwie diese, ja, es gibt irgendwie diese zwei Tode, ne? Also das unlebendig fühlen oder entfremdet fühlen war mal lange so ein wichtiger Begriff. Mhm. Und irgendwie bei mir sein, auf meiner Spur, in dem Lebendigen. Aber und das kann ja sehr unterschiedlich sein. Das kann mal Feuer sein und das kann auch mal Sturm sein und das kann mal leises Flüstern sein. Und das hat wirklich, ja, da kann man sich schon fragen, was es nicht sein könnte. Mhm. Wüsste ich jetzt spontan eher nicht, als was ist alles? Man kann doch irgendwie alles, was dann Leben ist, Beziehung ist, Wort ist, kann ein gutes Bild für den Heiligen Geist oder ein guter Ausdruck des Heiligen Geistes sein.
Aber Sie haben jetzt auch viele Aspekte genannt, wo man auch sagen könnte, das könnte auch in Richtung Psychologisierung des Geistes gehen. Also Trost ist Emotion. Also das heißt, wie zeigt sich der Heilige Geist? Also ist er in Inspiration, ist er in Kreativität, ist er in Beziehung, ist er im Trost, haben Sie gesagt. Mhm. Also das heißt, wo kann ich das nachvollziehen, wo jetzt spricht jetzt der Heilige Geist? Oder sind das meine eigenen Gefühle, meine eigenen Gedanken, vielleicht auch meine eigenen Ideen?
Mhm. Ja, das ist die Frage, das ganze große Feld der Unterscheidung. Der Geister im ignatianischen Begleitungsgeschehen ist das ganz wichtig, zu unterscheiden. Der Ignatius von Loyola sagt, es gibt irgendwie drei Stimmen, Gottes Stimme oder die des Heiligen Geistes, ne? Also der Geist Gottes, mein eigener Geist oder auch mal Spleen, Vogel. Ja. Da gibt es immer dieses Wortspiel, ne? Das ist die Taube oder der Vogel. Und eben auch der böse Geist, weil auch der Teufel ist ein Geist in dem Sinne. Das ist vielleicht noch transzendenter eigentlich als das Mensch, Fleisch gewordene Wort. Und also Geister gibt es verschiedene und Gottes Geist zu unterscheiden ist nicht einfach, nicht trivial, schwer an irgendwelchen drei einfachen Kriterien, die man so Tickbox-mäßig abhakt. Aha, dann haben wir den so, ne?
Aber Ignatius von Loyola hat ja nun ganz konkrete Hinweise ganz genau auch gegeben, wie das gehen kann. Vielleicht können Sie die mal ganz kurz beschreiben.
Das ist auch nicht so Tickbox-mäßig, aber es gibt Hinweise darauf. Und das ist ein individuelles Geschehen, was ein Begleiter mit einem Begleiteten versucht zu erkennen oder auch im Gebet. Man versucht zu erkennen, welcher Geist gerade spricht. Eins ist das, was ich gerade schon genannt habe, ob es eben ins Leben führt. Eins ist auch, was Ignatius relativ stark macht, ist, ob es in die Ruhe führt oder so in so eine Art von Frieden, was er Trost nennt. Also so eine Art, es muss jetzt nicht äußerlich irgendwie alles still werden, kann auch das Gegenteil sein, aber so eine Eindruck, das ist jetzt gut. Oder der böse Geist führt, also auf einer ersten Ebene gesagt, in so eine Unruhe. Also macht selbst auch nochmal Zweifel, wo eigentlich die gar nicht so sich aus der Sache, aus einem guten Sinne ergeben, ne? Manchmal gibt es ja auch Zweifel, die ergeben sich wichtigerweise, sodass man wieder aufs Gute gelenkt wird. Aber so diese Unruhe, was Ignatius Misstrost nennt, das kann vom bösen Geist sein. Wobei er unterscheidet, auf einer anderen Ebene dann nochmal, ist man jetzt selber schon eine Person, die eigentlich so unterwegs zum Guten ist, wie er das nennt. Das ist ein bisschen idealtypisch, ne? Mhm. Bei der Person, die schon so ganz auf dem Weg zum Guten ist, da sät der gute Geist eben diesen Frieden auf dem Weg und der böse Geist macht unruhig und will abbringen. Und ist das überhaupt, gibt's Gott überhaupt und habe ich nicht irgendwie verpasst bei der letzten, verpasse ich nicht dabei irgendwas und so. Aber wenn jemand auf diesem Weg nicht ist, und das kann jedem Menschen ja auch passieren, also dass man irgendwie gerade in eine ganz andere Richtung rennt, mit aller Kraft, dann ist es nämlich umgekehrt. Deswegen auch nicht die Tickbox. Dann ist es eher der gute Geist, der sagt, ja, du machst es richtig und genau so und betrink dich, das ist das Leben. Also ich, das ist jetzt auch schon wieder viel zu platt, ne? Der gute Geist macht dann unruhig. Also das, was man vielleicht als schlechtes Gewissen bezeichnen kann. Und so den sät die leisen Zweifel. Ist das wirklich jetzt schon das, was ich will, soll, womit es mir richtig gut geht? On the long run. Also da ist es nämlich umgekehrt, ne? Die Wirkung, weil die Richtung des Gehenden in die entgegengesetzte Richtung ist. Und so ist es eine Kunst, das zu unterscheiden.
Wie hat sich das bei Ihnen abgezeichnet? Ich meine, wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, ist ja was von unter der Bettdecke. Alle drei sind genau gleich. Ich stelle mir den Heiligen Geist vor wie einen Geist. Bis zu dem, was Sie jetzt gerade geschildert haben, haben ja auch Sie einen Prozess durchlaufen. Wie ist der zustande gekommen? Wie hat sich der bei Ihnen gezeigt?
Zwei schöne Fragen, die ich, glaube ich, unterscheiden würde, auch indem wir hier mit dem Thema sitzen. Also wie der zustande gekommen ist, würde ich jetzt von heute aus beschreiben. Da hat der Heilige Geist sehr, sehr wirken müssen oder auch so führen. Ich denke manchmal, was hat er sich mühen müssen? Also mich von da, wo ich sozusagen war, bis er mich da irgendwie in diese... Da, wo ich jetzt sitze. Hoffentlich will er mich da. Aber ja, ich glaube schon. Deswegen habe ich es ja auch besprochen.
Können Sie das noch
ein bisschen? Das kann irgendwie gar nicht anders. Das ist jetzt kein logischer oder zwingender Weg, der sich irgendwie ergibt aus meiner, aus irgendwas, wo ich herkomme. Ne? Mhm. Deswegen sage ich, ich würde mal sagen, dass der Grund ist, der Ursache ist der Heilige Geist.
Haben Sie,
ist eine andere Frage.
Genau. Ja. Wie sich das gezeigt hat, also mich würde interessieren, haben Sie das gelesen, haben Sie sich mehr damit beschäftigt oder waren das auch, ich sage jetzt mal, Erfahrungen oder war es beides?
Beides.
War es ein Austausch?
Unterschiedliche Phasen. Erstmal war eben irgendwie auch, ich habe ein Elternhaus, wo so ganz viel Zutrauen zur Schöpfung, zu der Natur auch so ein bisschen. Also so ein Vertrauen, aber nicht explizite Kirchlichkeit sehr grundgelegt ist. Und dann gab es diese Religionslehrerin und dieses Beten üben. Und dann gab es eine Phase, wo ich so reflexiv eher das über die philosophischen Fragen, also über so Grenzfragen eigentlich. Was ist das Ende des Raumes? Was ist nach dem Tod? Also so dieses an die Grenze denken und da an dieser Grenze etwas verweilen. Ich glaube, das ist philosophisch wahrscheinlich, oder es ist jedenfalls diese zwischen Philosophie und Mystik. Ne? An der Schnittstelle habe ich irgendwie gemerkt, aha, das ist was für mich sehr Wichtiges. In der Phase war ich mal in Thésée, kennen Sie Thésée?
Ja.
Und damals fand ich das alles viel zu emotional. Also dieses Gesinge, es hat mir gut gefallen, aber ich dachte, das ist ja gar nicht hellwach, ich muss doch meinen Geist dabei haben. Nachher habe ich irgendwie viel besser verstanden, was da Schönes passiert. Aber das war so diese Phase und dann habe ich, was war denn dann eigentlich? Ja, da habe ich versucht, mich ärgere Kontras bei Ignatius von Loyola, also dass man versucht, der eigenen Tendenz irgendwie ein bisschen mit Absicht was entgegenzusetzen. Dann habe ich Altenpflege gelernt und versucht, wirklich mehr mit Händen und weniger mit dem Kopf in diese schöpferischen Lebensprozesse mich einzufinden und da meinen Teil zu haben. Und da habe ich es anders kennengelernt, diese ganze Leiblichkeit, Gott im Leib, Gott ohne Worte oder mit in einer anderen Sprache, andere Ausdrucksform, auch wieder zwischen Leben und Tod. Und alles das ging dann in ein Theologiestudium über, jetzt sehr stark abgekürzt gesagt. Und da war es dann wieder auf eine andere Weise, ne? Kirchliche Praxis, die ganze Theologie, aber auch habe ich kennengelernt, eben Stundengebet, Witzigerweise habe ich in dieser Erzählung jetzt meine eigene Taufe vergessen. Das ist interessant. Gut, also wahrscheinlich vergesse ich in dieser Erzählung ganz viel, ganz Wichtiges, was der Heilige Geist gemacht hat. Ja, was jetzt viel entscheidender ist, was mir einfällt. Aber ich war nämlich nicht getauft als Kind und bin mit im jungen Erwachsenenalter erst getauft worden. Und da fing das eigentlich an, dass ich dann Lektorin wurde, einen Kinderchor hatte, also so dieses kirchliche Leben geteilt habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, auch nicht ganz gleich und gerade, dass ich vielleicht für einen Ordensberuf, dass das was meins ist, und habe dann so gesucht. Und bin schlussendlich und wollte, es ist schon fast klischeehaft, irgendwie so ein ganz strenges, lateinisch singendes Kloster mit am liebsten auch wissenschaftlich arbeitenden Frauen. Also so, ich habe irgendwie gesucht, sind Kirchenräume liturgisch für mich ernsthaft genug und macht da irgendjemand auch zum Beispiel Patrologie? So war mein Suchschema. Aber ich bin dann bei Maria Ward gelandet. Und
vielleicht hier. Kannst du kurz schildern, wer Maria Ward ist.
Und dann mit ihr bei Ignatius, ne?
Ja, genau, deswegen.
Maria Ward, ja, eine mutige Frau im 17. Jahrhundert. Also ist am Ende vom 16. geboren, im 17. Jahrhundert hat sie versucht, auch nach vielen, ist ein anderes Kloster, erst hat sie lange eine Suchzeit gebraucht, bis sie ihre Berufung verstanden hatte, einen Frauenorden nach dem Vorbild des Jesuitenordens zu gründen. Was sie zu ihren Lebzeiten, also sie hat einen Anfang gesetzt, aber wir haben die Konstitutionen, die vollen, ziemlich vollen, also bis auf diesen Unterschied des Geschlechts, wie es so schön heißt, jetzt erst Anfang dieses Jahrtausends bekommen. Also da liegen 400 Jahre dazwischen. Das war auch eine lange Geschichte, dass wir das ich glaube, sie begleitet uns immer noch. Aber sie hat eben diesen Anfang gesetzt, ist von England nach Europa gekommen, da war Katholikenverfolgung. Und hat immer wieder im Gespräch, dann mit dem Papst, auch mit Hilfe vieler Jesuiten, eben diese Berufung versucht, ins Werk zu setzen. Und jetzt ist eine schwierige, also es ist jetzt eine ganz interessante Zeit. Wir haben jetzt diese Gemeinschaft, die Konstitutionen. Im Grunde auch sind wir mit der Kirche irgendwie in einer Situation, wo dann nicht mehr so diese Spannung ist, ne, zwischen diesem Gründungsimpuls und dem, was Kirche im Moment sich auch wünscht. Wünscht sich solche Gemeinschaften auch gerade von Frauen. Aber die Berufung, junge Frauen treten nicht in großen Zahlen ein. Also es ist offenbar nicht die große Zahl. Wie führen wir das denn jetzt weiter? Was braucht eigentlich die Welt? Was will Gott von uns? Das ist im Moment sind wir wieder eigentlich an dem Punkt, wo Maria Ward hin wollte. Und doch sind wir jetzt an alles andere als an dem Punkt, dass wir wissen, was wir jetzt als nächstes tun müssen. Ist schon interessant.
Wie kann man das jetzt in Relation setzen zum Heiligen Geist? Also was ist jetzt notwendig in einem weltlichen Kontext? Wo sagen Sie, ist aber eine Führung des Heiligen Geistes? Sie sehen jetzt die nächsten Schritte. Bleibt das immer für Sie persönlich, auf Sie bezogen, oder kann man das auch für eine Gemeinschaft festmachen?
Auf mich bezogen, ja. Nee, das ist einer von den Dingen, die ich immer noch lerne und die ich beim Reinwachsen in die Gemeinschaft lerne, dass das auf die ganze Gemeinschaft bezogen ist.